Echte Freunde und virtuelle Welten, willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR, AR und Gaming.
Jo, und da sind wir. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Hier ist der VR-Podcast Extended Reality, euer neues Format, wo wir euch herzlich zu begrüßen. Hier ist die Folge 1 und sie heißt Zurück in die Zukunft. Heute mit dabei haben wir einmal den Hanni.
Hallo zusammen.
Den Basti.
Hallihallo.
Den Nanni.
Hi.
Und unseren Stefan.
Hallo.
Ich bin der Jan, ich grüße euch. Ich mache hier ein bisschen die Moderation heute und führe euch ein wenig durch den Abend. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde zu machen und schauen, wie wir damit hinkommen. Ja, unser neues Format. Wir haben es in der Folge 0 angekündigt. Das war noch vor dem Jahreswechsel, deswegen nochmal frohes neues Jahr nachträglich. Und wie wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, zurück in die Zukunft, was kann man sich darunter vorstellen? Zurück in die Zukunft, also ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen Zukunft. Genau darum wird es heute gehen. Wir haben uns überlegt, das Jahr ist gerade vorübergegangen, 2024. Wir wollen einen ganz kleinen Rückblick einfach wagen, so was hat uns bewegt, was fanden wir vielleicht toll, was fanden wir nicht so toll. Da hat sich jeder von uns ein kleines Schmankerl herausgepickt und das werden wir uns gleich einmal anhören. Und wenn wir die Runde durch haben, dann gucken wir schön nach vorne, was bringt uns die Zukunft, was bringt uns 2025 oder vielleicht auch ein kleines bisschen darüber hinaus, das werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich kommt als Rückblick, deswegen bin ich total gespannt und ich würde sagen, wollen wir uns nicht lange auf die Folter spannen und ich gebe einmal ab an den Stefan und
okay.
Bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du die Moderation übrigens machst, Jan. Mein Highlight des Jahres 2024 ist für mich auf jeden Fall die Einführung der Meta Quest 3S. War ja durchaus umstritten, ob das jetzt so toll ist, ob das ein Rückschritt ist von Meta, dieses Headset einzuführen. Aber ich fand das genial, weil das einfach nochmal in so eine günstiges Preissegment reinkommt und das einfach ganz vielen Leuten nochmal den VR-Zugang ermöglicht. Und ich glaube, dass die Meta Quest 3S insgesamt gut angenommen wurde. Also das war mein persönliches Highlight. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber ich habe darüber viel Gutes gehört.
Ja, hört sich total spannend an. Kann ich auch nachvollziehen. Möchte noch jemand was dazu sagen? Sieht das jemand genauso oder vielleicht auch eher anders?
Ja, ich habe dir mein Lowlight geklaut.
Ich glaube, die Brille leider nicht. Ich kann mal durchschauen und mal vergleichen, wie die Linsen zur Quest 2 dann sind. Ja, sollen ja doch leicht anders sein, würde mich schon mal interessieren. Und mich würde es aus privaten Gründen tatsächlich interessieren, wie das Tracking funktioniert. Weil ich durch den Motion sieht man mir ein bisschen mit der Quest 3 unzufrieden bin. Das ist für mich ein bisschen schlechter geworden als mit der Quest 2. Es wird den meisten Leuten nicht auffallen, weil die nicht den Use Case haben wie ich, ne? Aber bei mir ist die Quest 3 halt ein bisschen benachteiligt. Und deswegen würde mich interessieren, wie die Quest 3S da jetzt abschneidet. Ja. Das ist das mein Teil, den ich beitragen kann.
Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Der Nanni hat gesagt, das wäre sein Lowlight gewesen.
Ja, nicht direkt, aber ich komme gleich dazu.
Tatsächlich, also, okay. Das wäre spannend.
Also man könnte ja jetzt im Anschluss direkt darüber reden, wenn das jetzt...
Ja, finde ich auch eine gute Idee.
Ich kann gerne den Übergriff dazu machen. Also ich halte theoretisch gesehen, ich gebe dir erstmal völlig recht. Alles, was
mal den Nanni groß, wenn ich reingerätschen darf.
Ich möchte nicht groß werden, nein.
Doch, eher so. Ich will nicht immer groß sein. Also,
ich finde natürlich auch alles gut, was VR nach vorne bringt und so weiter, aber prinzipiell war für mich die 3S und ist überflüssig bei der Schnelllebigkeit, die wir eigentlich haben und mit Preisreduktionen, die auch bei der normalen Dreier, sagt man schon normalen Dreier, da fängt schon an, ja im Prinzip haben. Das macht es für mich schwierig. Aber mein Lowlight, weil du hast ein Highlight, ich habe ein Lowlight, ist, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass VR so richtig zündet. Die 3S sollte ja dazu, sage ich mal, beitragen. Wir haben die Apple Vision Pro bekommen. Da war der Hype erst groß, aber trotzdem ist das alles verpufft. Ich bin heute erst wieder in einem Bus mit 50 Leuten gewesen. 48 Leute davon wissen überhaupt nicht, was VR ist. Und das stimmt mich irgendwie traurig. Und da muss dran gearbeitet werden, wenn doch dieses wunderbare, die wunderbare Themenwelt, die wir ja auch alle so lieben, ja, ich sag mal, weiter in Zukunft vorangetrieben werden soll und, sag ich mal, irgendwann ja, das Highlight sein wird, technisch wie auch immer. Das frustriert mich so ein bisschen. Ich dachte eigentlich so, 2024 wird das Jahr sein, wo jetzt der Kick kommt, dank Apple, da können wir alle drüber sagen, was wir wollen, völlig egal, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Und auch natürlich die 3S. Aber ich habe doch immer noch den Eindruck, es hat immer noch nicht gezündet. Und das ist frustrierend.
Ja, das stimmt.
Also
mein Lowlight des Jahres würde gleich auch dazu passen, aber wenn noch jemand ein Highlight hat, dann kann
er das natürlich. Für den Basti kurz dazu noch hören wollen.
Genau, ja, okay, kann ich machen. Ich habe einen Faden verloren.
Ich glaube, du wolltest noch was zum Nanny sagen.
Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Es tut mir sehr leid. Ist leider weg.
Schade.
Entschuldigung, dass ich euch alle so runtergezogen habe. Ja.
War jetzt meine Schuld. Ne?
Dann, Hanni, mach du doch vielleicht einfach weiter dann.
Ja, also mein Lowlight des Jahres passt zur Aussage von Nanny. War doch sehr enttäuscht, dass jetzt nach einem Jahr oder nach über einem Jahr die PlayStation VR 2, die sie auf dem Markt ist, immer mehr in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass es ein sehr, sehr gutes Headset ist und richtig viel Spaß macht. Aber irgendwie kümmerte das bis jetzt niemanden. So langsam geht es ja wieder ein bisschen aufwärts mit neuen Titeln. Das hat mich doch sehr enttäuscht. Und das passt ja so ein bisschen dazu. Wobei wir ja nachher auch noch über Spiele reden. Und da kommt ja doch jetzt wieder was, auch für die PlayStation VR 2.
Es gibt ja die verschiedenen Argumente dazu. Man sagt halt, die PlayStation-Spieler interessieren sich nicht VR. Das sind halt Konsolenspieler. Das sind alles so die Argumente. Aber das würde jetzt den Rahmen natürlich sprengen. Und wir sollten vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll auch in die Zukunft schauen.
Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar zum Nanny. Ich habe das früher auch immer so gesehen. Jedes Jahr war das Jahr, wo ich gesagt habe, jetzt muss doch das Jahr sein, wo es nach vorne kommt. Immer wieder kam neues Headset, zum Beispiel Quest 3, ja, Quest 2. Es waren immer so eine kleinen Highlights, wo man sagte, BSVR 1 damals. Immer haben wir gesagt, das ist es jetzt, das wird jetzt der Durchbruch und da kam nie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann aufgehört, das zu hoffen, weil es hat mich wirklich, das Wort dann immer so niederschmetternd und habe ich einfach aufgegeben, da jetzt auf irgendwas zu hoffen. Und ich merke, dass es trotzdem einen seichten Anstieg gibt in der VR-Industrie, in der Spieleindustrie. Es gibt doch, wenn wir in die Zukunft schauen, was für Spiele jetzt schon wieder angekündigt sind an Menge, ja, es geht schon voran. Es ist halt bloß sehr, sehr langsam. Und deswegen, ich habe aufgegeben, jetzt auf den großen Knall zu warten, sondern ich genieße es einfach. Denn es gibt, wenn man ehrlich ist, da doch schon genug zu spielen. Ja, das wäre jetzt mein Kommentar dazu, den ich abliefern wollte.
Ja, danke schön. Ich wollte noch ganz kurz zum Hanni sagen, ich kann mich daran erinnern, als wir beim Stefan waren und die Pimax Crystal ausprobiert haben, wir kamen damals auch kurz einmal auf die PlayStation PSVR 2 zu sprechen und da hatte ich damals in den Raum geworfen, als wir auch so ein bisschen negative Töne angeklungen oder angesprochen haben, so was eben halt die Verkaufszahlen und die Akzeptanz gerade im Markt eben halt betrifft, so wo ich dann meinte, ja okay, dass du die aktuelle Preisreduktion dann ja doch nochmal ordentlich Geräte jetzt verkauft worden sind. Die Preisreduktion ist ja dann jetzt auch noch weiter fortgeführt worden. So die Verkäufe sind ja auch weiterhin dann entsprechend hoch. Jetzt kommen ja anscheinend ja doch nochmal ein paar Titel. Es gab dazu noch den Adapter, der ja eben halt am PC dann eben halt die Brille auch nutzbar macht. So, ich glaube, die auch dann ja vielleicht nicht Mengen an Usern irgendwie dazu gewonnen haben, aber den einen oder anderen vielleicht auch schon. Also ich würde die Brille noch nicht komplett abschreiben.
Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, dass du recht hast. Aber ich
kommt doch ein bisschen,
ich könnte mir, vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich finde es nur schade von Sony, dass da nicht mehr Blockbuster-Titel, Eigenproduktionen kommen.
Das ist wirklich die größte Enttäuschung bei Lowlights tatsächlich, also wenn man mich fragt. Ja. Aber ich habe ja noch nicht über mein Highlight gesprochen. Ja, eigentlich müsste ich sagen, mein Highlight war der Besuch von Hanni und Nanni bei mir. Das war wirklich toll. Also muss ich sagen, das war auch mein schönster Tag. Ja?
Das wäre eigentlich auch mein Highlight gewesen, aber wahrscheinlich auch Nannis Highlight. Aber wir sind ja eigentlich dafür da, um die Stimmung ein bisschen runterzuziehen.
Ich spare schon.
Haben wir uns, glaube ich, beide für das Lowlight entschieden.
Aber wenn ich jetzt ein Spiel erwähnen darf, das würde ich nämlich gerne machen. Da habe ich mir nämlich schon im Vorhinein schon Gedanken gemacht.
Finde ich super, endlich mal ein Spiel.
Und zwar würde ich dann gerne mal einen Bildschirm teilen, was mal gemacht wird. Und zwar sehen wir einen bekannten YouTuber ein Spiel spielen, was mich besonders beeindruckt hat dieses Jahr. Und zwar unser lieber VR-Computer, der Stefan, hat einen kleinen Review dazu gemacht. Und zwar Indu The Radius 2. Das war mein kleines Spiele-Highlight dieses Jahr. Ich bin auch nicht zu sehr zum Spielen gekommen, aber das Spiel, dafür habe ich mir einfach die Zeit genommen. Ja? Weil ich da ja eins schon sehr, sehr stark fand. Und der 2 mich schon die Grafik von vornherein schon sehr interessiert hat, die Verbesserung zum ersten Teil. Und das war ein bisschen mein Highlight. Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt. Das hat so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Stalker, ja, was ja nun gerade in Flat sehr berühmt ist, weil es da gerade ein neues Spiel dazu gibt. Ne? Und das Spiel ist so praktisch die VR-Bandan dazu. Ne? Und ich liebe so Extraction-Shooter. Das ist eins, was ich, ein Spielgenre, was ich sehr, sehr mag. Und dieses Into the Radius spielt da voll mit rein. Ich mag dieses Micromanagement mit dem Rucksack, dieses Looten und dann wieder zurück in die Base und das alles schön einstapeln ins Regal. Und das ist einfach meins. Ich liebe dieses Spiel. Ja, und, cool. Und obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan bin von so coole Spielen und das Spiel ist nur wirklich sehr beklemmend. Ja, das ist eigentlich nicht so meins, aber die Atmosphäre so krass stark ist. Man ist wirklich drin. Man ist wirklich, man guckt, man dreht sich mehrfach um und das ist wirklich, man ist wirklich im Spiel. Das hat für mich von der Atmosphäre, vom Drinsein-Gefühl tatsächlich schon Half-Life Alyx-Vibes, muss ich sagen. Klar, fehlt's noch, aber die Atmosphäre ist eindeutig da. Deswegen ist das mein kleines Highlight für 2024. Auch wenn es noch Early Access muss ich dazu sagen. Ja? Es ist noch nicht fertig, das Spiel.
Oh, dann habe ich ja noch die Chance, das nachzuholen, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, das sind die ersten Bilder, die ich jetzt sehe zu dem
Spiel. Ein wahnsinniges Spiel. Und übrigens auch in Koop spielbar.
Ja, genau, Koop. Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert.
Mhm. Aber alles noch buggy und so, ja, muss man noch sehr geduldig sein, was das betrifft.
Ja, ich müsste tatsächlich auch mal wieder mehr spielen. Ich habe festgestellt, dieses Jahr war das seit 5-6 Jahren das Jahr, wo ich am wenigsten VR gespielt habe.
Ja, ja, komm, jeder nur ein High oder Lowlight.
Das war jetzt kein High oder Lowlight, das war einfach nur ein Kommentar.
Das war ernüchternd.
Okay. Jo, das so viel dazu sein, immer zu dem Spiel. War richtig, wirklich richtig toll.
Das ist klar. Ja, super. Ja, danke super. Für. Sehr gerne. Dann bleibe ich, glaube ich, noch übrig. Und ich habe hin und her überlegt. Also ich könnte jetzt sowas nennen wie, ich fand unser Treffen dieses Jahr in Alsfeld total super. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Das wäre für mich ein Highlight gewesen. So ich hätte jetzt auch gesagt, die MetaQuest 3S wäre für mich auch ein Highlight gewesen.
Nur ein Highlight, bitte.
Ja, genau. Aber ich habe mich am Ende, ich habe mich dann am Ende dann dafür entschieden, für die Apple Vision Pro. Sie ist für mich ein Highlight, aber auch ein Lowlight zusammen. Also zum einen muss man eben halt sagen, ich bin ja kein Apple-User und ich habe also mir ehrlich gesagt noch nie eine Apple Keynote angesehen, aber als sie das Gerät eben halt angekündigt haben und alle eben halt gesagt haben, okay, es wird da vorgestellt, so, da habe ich dann mir tatsächlich das dann angeguckt und auch live angeguckt. Und ich muss einfach sagen, als ich es gesehen habe, dachte ich so, wow, sieht einfach nur geil aus. So, das ist einfach, Apple kann Design und das Ding sieht auch richtig ein Sahnestück an Design aus. So, und es ist technisch so viel wow einfach in dem Gerät drin. Das ist einfach Wahnsinn irgendwie. Und das war so dann, wo ich gedacht habe, hey, sie machen es echt richtig. Da ist ein leistungsfähiger M2-Chip drin, so von Apple, der auch damals entsprechend in den aktuellen anderen Geräten von Apple eben halt auch drin war. Es ist ein unglaubliches Micro-OLED-Display mit drin mit 23 Millionen Pixeln. So, das ist das 2,5-fache, was eine Quest 3 irgendwie darstellt. Und es hat dieses außenliegende Display, dieses EyeSight-Display, wo ich dachte, wie cool ist das denn? Es hatte witzigerweise vor 2-3 Jahren hatte Meta das auch mal so als Prototyp irgendwie vorgestellt. Das fand ich damals auch schon irgendwie total cool, das mal zu sehen. Und sie haben es einfach umgesetzt. So. Und das war so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, es geht echt in die richtige Richtung. Sie machen es echt gut. Und jetzt eben halt diese Integration, dieses Stück Hardware in dieses Apple-Ökosystem fand ich einfach nur genial. So, jetzt haben sie einen riesen Vorsprung gegenüber Meta, weil sie haben einfach die ganzen bestehenden Apps vom iPhone, vom iPad und so weiter, die eben halt direkt kompatibel waren mit der Brille, die sofort nutzbar waren. Da haben sie auf einen Schlag über 1 Million Apps eben halt gehabt, die auf dem Gerät sofort funktioniert haben. So, und eben halt die Hardware-Verbindung mit dem MacBook. Ich fand es einfach nur mega genial. Dazu eben halt noch dieses Benutzerinterface, was einfach, sie haben komplett hier auf Controller verzichtet, so. Sie haben einfach komplett mit Handtracking, mit Eye-Tracking, mit der Integration von Siri das Ding aus meiner Sicht gut und rund gemacht. Und wo ich einfach davon ausgegangen bin, so, es funktioniert auch, wenn sie es rausbringen, dann funktioniert das so. Und dann kam die Brille raus im Februar diesen Jahres so für 3.500 Dollar so vor Steuern. Später dann in Deutschland dann für 4.000 Euro beginnend, so in der kleinsten Speichereinheit. Und dann hat man eben halt gesehen, so okay, es ist halt doch nicht mega so rund. Was man natürlich schon vorher wusste, so, sie haben den Akku zum Beispiel eben halt als externe Einheit gemacht, so, weil sie eben halt das nicht noch mit integriert haben. Und dennoch haben sie es nicht hingekriegt, den Tragekomfort super zu machen, sondern es war eben halt total frontlastig und es war eben halt nicht so, dass man eben halt damit stundenlang damit arbeiten wollte, so wie sie es im Prinzip eigentlich dargestellt haben, und dass eben halt die ganzen Apps, die zwar da millionenfach irgendwie vorhanden sind, aber eben halt, es gibt erstens kaum native Apple Vision Pro Apps, so, sondern es sind eben halt nur die Flat Apps von den anderen Geräten, so, die sie einfach dann nur in groß dargestellt dann auf der Brille darstellen. Und ja, das ist einfach nicht so das gewesen, so was man sich dann eigentlich am Ende erträumt und erhofft hat. Und das war es dann eben halt für mich dieses Lowlight, so, dass halt die Brille dann doch anscheinend nicht der ganz so große Wurf war und dass man davon ausgehen muss, okay, es ist jetzt der erste Wurf gewesen, so, aber es ist eben halt noch nicht so der Knaller, der Durchbruch einfach so. Apple kocht anscheinend dann an der Stelle auch nur mit Wasser. So, aber ich finde, was ich noch als letztes positiv dann hervorheben möchte, sie haben wieder so einen Impuls gegeben, so in die Branche einfach, so, sie sind jetzt mit dabei, so, sie werden wohl auch bleiben, sie haben so viel Milliarden auch in die Entwicklung reingesteckt, so, dass sie das nicht direkt aufgeben werden. Und es ist ja auch schon wieder eine nächste Brille im Gespräch, die da noch kommen soll. Und man sieht ja jetzt zum Beispiel auch, dass Meta schon anfängt, Teile von diesem Interface, diese Hardware-Integration dann auch schon für sich zu adaptieren, so wie Meta das jetzt eben mit der Quest macht, so dass man die jetzt auch mit einem Windows-PC verbinden kann, so wie eben halt die Apple Vision Pro mit einem MacBook verbindbar ist. So, da merkt man ja, dass sie anscheinend dann der doch was richtig machen. Und das sind ja doch wichtige Impulse dann auch einfach für die Mitbewerber, wo sich jeder vielleicht ein bisschen was von dem anderen abguckt, was immer gut funktioniert. Und das tut dann am Ende ja dann allen gut. So, von daher, bisschen Highlight und ein bisschen Lowlight, beides zusammen. Ich finde es aber gut, dass hier rausgekommen ist.
Müsste man nur noch jemanden kennen, der Apple hat. Es wird zu. Aber wenn ich dich um einen Nachsatz gerade bitten darf, glaubst du, es wird mit der Light, wenn sie denn kommt, besser oder?
Das ist eine gute Frage. Kommt drauf an, wo liegt der Preis am Ende des Tages, weil ich glaube, wäre es jetzt ein Tausender weniger, dann wird das auch nicht den riesen Impact haben. Exakt. Also das muss dann allerhöchstens darf es der halbe Preis sein und das sind dann immer noch 2000 Euro, aber dann ist es
dann vielleicht muss sie dann immer noch gut sein.
Region, wie so ein, und dann ist eher in so einer Region wie eben halt ein MacBook und das kann dann vielleicht schon eher so ein Preispunkt sein, wo man sagt, okay, das leisten sich dann Leute, die auf Apple Bock haben, dann schon eher. Und die Software muss eben halt auf jeden Fall nachziehen. Software sells Hardware. Das war schon immer so und wird es immer so bleiben.
Ja. Und die Neugierde auf neue Hardware ist wirklich maßgeblich vom Preis abhängig. Das kann ich mir persönlich als Hardware-Enthusiast gar nicht vorstellen. Ich bin bereit, Doppelte zu zahlen, wie ein normaler Kunde wahrscheinlich. Aber die breite Masse, die geht wirklich nur auf den Preis. Ja, wirklich. Das ist unglaublich. Die wird dann 100 Euro runtergesetzt, die VR-Brille, und plötzlich haben sie Haufen Verkäufe. Das würde mir persönlich nicht passieren, weil ich könnte gar nicht warten, dass sie irgendwann mal den Preis runternehmen. Ich möchte das Ding haben. Aber es ist
wirklich krass. Wir werden ja bald einen neuen Player auf dem Markt haben, der eine ähnliche Sparte schlägt wie Apple. Und da werden wir sehen, wie die Preispolitik da die Käufer animieren kann. Also ich denke, dass da ein anderer Preis aufgeschlagen wird bei dem Headset, was ich jetzt meine.
Da bin ich ja mal gespannt, was du uns da
erzählst. Stefan, ich liebe deine Übergänge. Ja, aber recht hast du. Genau. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf auf das Thema, was war 2024, gucken wir nach vorne und so wie der Stefan schon angekündigt hat, gibt es da jemanden, der uns gerne in Zukunft, in 2025, gar nicht mehr so weit weg, dann uns Neues auf den Kopf geben möchte? Und zwar, möchte jemand das Ding übernehmen oder soll ich ein bisschen was dazu erzählen? Ich mache einfach mal weiter. Es ist, lass mal die Katze aus dem Sack, es ist Samsung. Samsung hat mit Google eine Kooperation eingegangen und zusammen haben sie ein Headset entwickelt. Ich glaube, die Hardware kommt überwiegend eher von Samsung. Das Betriebssystem und die Software, die da drunter steckt, so, die ist basiert auf Google, auf Android XR. Das ist ein neues Betriebssystem. So wie es bei MetaQuest Horizon OS ist oder bei Apple Vision OS. Und Samsung, man hat schon ein bisschen was davon in der Vergangenheit gehört, dass da so eine Kooperation stattfinden wird. Und das Headset kommt jetzt 2025. Es hat den Codenamen, wir haben vorhin schon viel gerätselt, wie spricht man es aus, Mohan, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Headset, was von der Hardware her so gesetzt wird, dass es im Prinzip eine Konkurrenz zur Apple Vision Pro werden könnte. Also es ist im Prinzip über der Quest 3 deutlich auf jeden Fall angesetzt. Geht eher in Richtung MetaQuest Pro, die uns leider 2024 auch verlassen hat. Und das Gerät wird im Prinzip auf den neuesten Chip von Qualcomm, auf dem Snapdragon XR2 Plus Gen 2 basieren. Das ist im Prinzip eine kleine Fortentwicklung von dem Chip, der jetzt auch in den aktuellen Headsets wie Quest 3 oder der Pico 4 Ultra drin ist. Und das Plus wird im Prinzip eigentlich nur bedeuten, dass wahrscheinlich die Taktraten ein kleines bisschen höher gesetzt sind, sodass ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung steht. Die Architektur grundsätzlich wird ungefähr dieselbe sein. Pancake-Linsen werden definitiv mit dabei sein, so sagt man. Und das Eye-Tracking wird auch mit dabei sein, wie eben halt die Apple Vision Pro eben halt auch bietet. Und da sieht man, also hardware-technisch wird das Gerät schon ordentlich nach vorne gehen, was wahrscheinlich auch für den Preis entsprechend so bedeuten wird, dass der nicht bei 500 Euro liegen wird, sondern garantiert auch im oberen Preissegment dann angesiedelt ist. Ob es dann 1.000 Euro sind oder 1.500, das werden wir dann mal sehen müssen. Aber das, ja, ich glaube, wir werden da bald mehr von hören. Und ich bin total gespannt. Es hat, auch wenn es vielleicht irgendwann schon mal so als Gerücht aufkam, hat mich die Nachricht da im Dezember dann doch ganz schön geflasht, als das aufkam. Weil ich glaube, mit Samsung ist ja ein Hardware-Hersteller ja auch dann dabei, der sich ja ein bisschen auskennt im VR-Geschäft. Auch wenn die letzte Brille, ich weiß nicht, kann mir jemand sagen, welches die letzte Samsung VR-Brille war?
Samsung Gear VR 2.
Haben die danach nicht nochmal was gemacht?
Es gab Samsung Odyssey, Samsung Odyssey 2 oder so.
Genau, die Mixed Reality-Brille, ne? Die war doch gar nicht so schlecht, glaube ich, oder?
Genau. Ich glaube, das war von den ganzen Windows Mixed Reality Brillen sogar noch die beste.
Nach der G2, ja.
Oder mit einer der besseren. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal ein gewisses Interesse dafür gehegt, aber ich bin dann doch froh, dass ich die Finger von den Windows Mixed Reality Brillen gelassen habe. Insbesondere nachdem ich von Honey und Nanny im VR-Podcast gehört habe, dass das jetzt nicht so toll ist.
Ja, jetzt mit Windows 11 hat sich ja Windows Mixed Reality ja sowieso erledigt. Ja, das wird ja nicht mehr unterstützt.
Ja, so, vielleicht richtig noch fies. Genau, noch ein Punkt, jetzt um nochmal ein bisschen auf Google zurückzukommen, Android XR. Man wird wohl davon ausgehen können, dass der Android Play Store dann irgendwo bestimmt damit integriert sein wird und kompatibel sein wird, sodass es auch da im Prinzip ähnlich wie bei Apple von einem Schlag auf dann sehr viele kompatible Apps geben wird. Und das könnte dann ein ordentlicher Pluspunkt sein, eben halt für diese Brille. Ich meine, jetzt habe ich vorhin in meinem High-Low-Light gesagt, dass ja die 2D-Apps bei Apple jetzt ja nicht so der Knaller waren für die Apple Vision Pro. Aber man hat dann erstmal eine Handvoll Apps und ich habe auch schon von Entwicklern gehört, dass sie gesagt haben, naja, sie würden dann auch anfangen, für die Brille dann entwickeln zu wollen, weil das Umsetzen auf Android XR jetzt nicht zu kompliziert sei. Und wenn der Portierungsaufwand gering ist und man da eben halt, ich hätte jetzt fast gesagt, einen schnellen Markt machen kann, dann ist der App Store vielleicht dann doch schnell gefüllt mit nativen 3D-Apps und das könnte sich dann eben halt positiv wieder auf die Verkaufszahlen auswirken. Also sind wir mal gespannt, was da kommt. Ich finde es super, dass da eben halt ein weiterer Player den Markt betritt. Je mehr Wettbewerb da ist, desto besser für uns.
Ja, definitiv. Was mich interessieren würde, wäre jetzt, wie ist dann die Benutzeroberfläche von diesem Gerät, ja? Weil Apple hat ja mit einem richtigen klasse Teil schon vorgelegt. Das sieht ja wirklich fantastisch aus und scheint sich auch sehr gut zu bedienen. Und das muss man erstmal nachmachen. Ja, so eine Brille machen ist das eine, aber das passende Betriebssystem, das muss man, so eine schöne GUI muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Und da bin ich mal gespannt, was Samsung dann so auf den Tisch legt.
Es gibt da so ein paar Bilder von, wie das anmutet. Also so ein paar Pass-Through-Bilder, wo dann Bildschirme aufgemacht sind, verschiedene Fenster und so. Das sieht ein bisschen ähnlich aus, finde ich, wie bei MetaQuest 3 auch. Und ich glaube, dass die das gut hinkriegen werden. Da habe ich eigentlich wenig Zweifel.
Ich mache mir eher Sorgen, dass bei Samsung, die haben ja manchmal so ein bisschen auch ihr eigenes Ökosystem, ähnlich ein bisschen wie Apple. Wenn du dir das Zubehör anschaust, ob es jetzt die Buds sind, so richtig gut funktionieren die eigentlich immer nur mit ihren eigenen Sachen. Und da wäre ich dann mal gespannt, wie das bei der Brille ist, ob die wirklich da, was das betrifft, völlig frei ist oder dann doch so ein bisschen in der Samsung-Welt gefangen.
Aber so das einen kleinen ja Brand dagegen, meinst dass, du,
ja? Ja, genau, so, genau, richtig. Dagegen spricht natürlich, dass dann das Android VROS oder wie heißt es, dann zugrunde liegt. Aber trotzdem, hast ja immer wieder bei Samsung ein bisschen das so alles erst richtig gut miteinander funktioniert, sei es jetzt bei den Kopfhörern, die haben nur die High Resolution, wenn du ein Handy von Samsung hast, Multi-Connection kannst du auch nur machen, wenn du Samsung-Geräte hast und solche Sachen und so kleine Einschränkungen gibt es halt immer wieder bei Samsung, wobei ich natürlich ein absoluter Samsung-Jünger bin, aber ich bin gespannt.
Ja, gut. Ich glaube, wenn jetzt keiner noch was dazu zu sagen hat, so dann die Samsung-Brille ist ja jetzt nicht die einzige, die uns 2025 gesichert erwarten wird, sondern da gibt es ja auch noch mehr. Und da wäre zum Beispiel die Pimax Crystal Super. Pimax Crystal kennen wir ja alle vom Stefan. Haben wir ja auch alle schon gesehen, aufgehabt und gespielt. Ich glaube, nur der Basti war jetzt leider nicht in den Genuss gekommen. Oder hattest du mal die Möglichkeit, woanders die aufzusetzen?
Ich hatte mal ganz kurz bei einem Kunden die Pimax Crystal aufgehabt, die erste.
Okay.
Oh, nur kurz. War nicht so beeindruckt. aber ich habe keine Langzeiterfahrung. Ja. Ich kann da jetzt nicht wirklich da viel zu sagen.
Ja, aber vielleicht wird ja die Pimax Crystal super, super gut. Und ich kenne aber jemanden, der uns bestimmt ein bisschen was dazu erzählen kann, was die Brille kann und worauf wir uns da freuen können. Stefan.
Ja, sage ich gerne was zu. Also ich habe es natürlich auch nicht ausprobiert. Die soll ja auch erst im März 2025 dann zur Verfügung stehen. Die kann jetzt aber schon vorbestellt werden. Ich kann mal hier meinen Bildschirm teilen. Dann können wir uns die anschauen.
Moment. Hey. Hat ein sehr cleanes Design. Man sieht sie gar nicht so.
Haha. Ist es jetzt geteilt?
Ja. Sieht gut aus.
Okay. Ja, also das ist vom Design ähnlich wie die Crystal, die ich hier habe. Die hat auch zum Beispiel Eye-Tracking und hat die gleichen Controller tatsächlich auch noch wie die Standard-Crystal, die ich habe, oder die Crystal Light. Und die soll aber kleiner sein als die Pimax Crystal. Ich glaube, 30% kleiner oder 30% leichter auf jeden Fall auch als die Pimax Crystal. Also die soll einfach handlicher sein und soll gleichzeitig ein größeres Field of View haben. Die soll 120 Grad horizontales Field of View haben. Und das geht dann so ein bisschen wieder in die Richtung, in der Pimax früher unterwegs war, mit der 8KX zum Beispiel, die ein sehr großes Field of View hatte. Ja, und da möchte Pimax anscheinend auch wieder ein bisschen mehr hin. Was ganz besonders ist, finde ich, hier ist die ist diese Möglichkeit, hier verschiedene Displays reinzutun in dieses Headset. Also es gibt praktisch Displays, die man auswechseln kann. Also es ist, ich finde das alles etwas unübersichtlich hier auf der Seite. Aber hier wird was von 57 ppd und 50 ppd gesprochen und QLED und Micro-OLED. Und das ist das Interessante. Hier sind die Teile. Man hat hier einen Preis von $999 für diese QLED-Variante und man kann für andere Aufpreise, genau, kann man eben hier noch kann man auch das Micro-OLED-Display sich kaufen. Also man kann verschiedene Display-Typen haben und die dann je nachdem, was man damit gerade machen möchte, welches Spiel man zum Beispiel spielen möchte, wo man tolle Schwarzwerte braucht oder so, kann man eben hier das Micro-OLED-Display reintun. Ja, und dann hat man praktisch eine Multifunktionsbrille mit verschiedenen Displays. Ist ein interessantes Konzept an sich. Man weiß natürlich nicht, wie gut das letztendlich in der Praxis funktionieren wird. Bemerkenswert ist auch hierbei die Auflösung der Displays. Die haben hier 3840 mal 3840 Pixel pro Auge. Das ist auch nochmal deutlich mehr als die Apple Vision Pro. Ja, das wird wahrscheinlich sehr gut aussehen, wenn das alles so funktioniert.
Ja,
aber da gehe ich erstmal von aus.
Ich hab mal eine Frage dazu. Weißt du denn, wie das mit dem Display-Austausch genau funktioniert? Haben die das ein bisschen genauer beschrieben? Tauscht man wirklich nur das LCD oder das Display selber aus, das Panel meine ich? Oder werden da auch die Linsen mit ausgetauscht? Wie soll denn das funktionieren?
Gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich frage das nämlich
aus. Ich habe so fast die Idee, dass es wie so ein Cardboard, was man früher hatte und man hat da vorne ein Handy reingesteckt und das funktioniert jetzt hier nochmal in Hightech.
Ich habe nämlich aber so einen Hintergedanken, ja, warum ich das frage. Und zwar habe ich früher bei der alten Vive konnte man die Linsen pimpen. Da hast du von der Samsung da gab es mal so eine VR-Brille, da hast du das Handy vorne reingesteckt. Ne? So, ich weiß nicht, wie die hieß.
Okay.
Von Samsung war das ein Ding. Und da konntest du die Vive damals pimpen, indem du die Linsen da, das waren so eine Glaslinsen, ne? Die konntest du da rausmachen und konntest du auf deine Vive-Brille drauf machen und da hast du ein viel klareres Bild gehabt. Und da gab es das Problem, wenn du das nicht vernünftig gemacht hast, hast du da ganz schnell mal ein Staubkörnchen drin gehabt in der Brille. Und wenn da auf dem Panel selber ein Staubkörnchen ist, hast du das unter der VR-Brille, hast du da einen Brocken.
Also wäre es gut, wenn die Linsen da dicht dran wären einfach.
Das Problem ist, der Staubkorn, wenn der auf dem Display ist, den siehst du stark. Ja, ihr wisst ja selber, die ersten VR-Brillen hatten eine niedrige Auflösung, da hast du die Pixel, konntest du zählen. Ja, und so ist es dann auch mit den Staubkörnern. Die kannst du dann wirklich auch zählen.
Wenn das Display muss schon besonders geschützt sein. Ne? Also die müssen ja zumindest irgendwas auf dem Display drauf haben, dass man es leicht reinigen kann und dann da reinschieben kann. Also irgendwie sowas stelle ich mir vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Linsen da, also dass du so vielfache Anzahl an Linsen dann hast, die dann nochmal extra davor geschaltet sind. Glaube ich eigentlich nicht.
Ich hätte jetzt gerade gesehen, als du durch die Spezifikation gescrollt hast, dass jetzt gibt es ja einmal die Variante mit den QLED und dann einmal 57 Pixel per Degree und einmal mit 50 Pixel per Degree. Aber die Auflösung war genau dieselbe. Was aber der Unterschied war, das war das Field of View. Und zwar war das bei dem einen.
Oben ist das, ne?
Genau, bei dem einen. Ja. Wo die höhere Pixel pro Grad da waren, die 57, da sind es 120 Grad in horizontalen als Field of View. Und bei dem 50 Pixel per Degree sind es 135. Das klingt ja jetzt auch erstmal logisch, wenn man bedenkt, so dass ja die Auflösung mit 3840 mal 3840 dieselbe ist.
Um zu gestreckt werden.
Genau, das wird eben halt mehr in die Breite gestreckt, deswegen eben halt weniger Pixel pro Grad. Ich kann mir vorstellen, dass das aber auch einhergeht mit einer entsprechenden anderen Linse.
Ja, kann gut sein.
Weil das.
Ja, das hatten wir jetzt bei der Pimax Crystal ja auch gehabt, dass du andere Linsen noch kaufen konntest.
Deswegen, ich denke schon, dass das eine Einheit sein wird. Also das ist das Display plus Linse, würde ich jetzt mal behaupten.
Wir können das abschließen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann das binokulare Overlapping auch schlechter wird. Dass dann sozusagen dieser Stereo-Effekt verschlechtert wird. Weil das Bild dann praktisch nicht mehr so weit zusammen ist, die beiden Bilder. Das kann ich mir dabei schon.
Wir werden sehen.
Ich finde diesen Gedanken des Austauschs und das, was man eben halt dann mehr haben möchte, ob jetzt mehr an Breite oder eben halt mehr Schärfe, finde ich einen coolen Gedanken. Ob sich das tatsächlich durchsetzt, soll mal sehen. Ich meine, die Preise sind ja jetzt auch nicht gerade ganz gering.
Mit dem Wechsel Sachen. Also das macht es in meinen Augen nur schwerer, so eine VR-Brille, weil du musst ja wieder einen extra Kasten dafür kreieren, um das wechseln zu können. Also
Sie soll leichter sein.
Okay, Die könnte noch leichter sein.
Ja, sie kann sicherlich noch leichter sein.
Ja, das ist wie mit den Handys, wenn die modular aufgebaut sind, wo man Dinge austauschen kann, dann sind die eben auch meistens ein Stück größer, meistens ein Stück schwerer, so dass bringt einfach die Bauart da mit sich, so dieses Austauschbare. Deswegen haben wir ja heutzutage die voll integrierten Handys, wo du nichts mehr austauschen kannst, wenn du gerade nicht voll Profi bist. So,
das sieht man ja an den neuen Gehäuse, ja. Die haben ja jetzt scheinbar zum ersten Mal ein neues Gehäuse kreiert und das wird wahrscheinlich schon dieses Gewicht, den Gewichtsvorteil bringen. Ja, dadurch können sie wahrscheinlich auch diese Wechseldinger machen und trotzdem haben sie weniger Gewicht dann.
Ja, und ein paar Sachen sind halt auch nicht drin, die Crystal früher hatte, ne? Weil die Crystal ja auch noch als Standalone-Gerät fungieren sollte und das muss die Crystal Super ja auch nicht. Das ist ein reines PC-VR-Headset. Aber ich wollte ganz kurz zumindest noch einmal wenigstens erwähnen, weil das ist eine Änderung in der Preispolitik bei Pimax gibt. Falls irgendwelche Leute sich dafür interessieren, dieses Headset vorzubestellen. Es wird ja hier von so einem Basispreis gesprochen, der $999 beträgt. Und dann dazu muss man ein Pimax Prime-Abo zusätzlich abschließen. Sonst funktioniert das Headset auch nicht. Also man muss eine monatliche Abo-Gebühr zahlen für die Software. Und dann funktioniert das Gerät erst. Genau. Und wenn man das nicht bezahlt, dann funktioniert es auch nicht. Also der Hardwarepreis, der ist relativ niedrig gehalten. Die sagen, ja, wir bieten das zu einem günstigen Preis an. Also eigentlich ist der tatsächliche Hardwarepreis höher, aber wir verkaufen das niedrig und dann macht man halt ein Abo und dann kann man sich das eher leisten. Aber da gibt es noch super viele Unklarheiten, wie das danach in der Praxis funktioniert, wenn man so ein Ding dann auf dem Secondhand-Markt verkaufen möchte oder auch kaufen möchte. Woher weiß man, wie viel Abo-Monate sind davon jetzt bezahlt worden, werden die angerechnet? Also da gibt es noch ganz viele Unklarheiten und das macht das nicht so richtig attraktiv im Moment, ja, für Kaufinteressenten, befürchte ich. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen.
Ich gehe mal also aus dem... Wenn ich das jetzt mal kurz durchrechne, also 24 mal 33 Dollar plus 999, so, dann bin ich ja mal bei 1790. Das ist wahrscheinlich auch noch, also die 999 werden wahrscheinlich Vorsteuern wieder sein. Also gehen wir da Richtung 2000 Dollar schon fast. Abo-Modelle waren noch nie günstig.
Nee.
Ja. Das ist so ein bisschen Augenwischerei. Ja, schade. 999 hörte sich erstmal gut an. Ne? Die waren ja auch schön groß geschrieben und die Monatsgebühr war ein bisschen kleiner darunter.
Zu billig. Also das sind 999 Euro, das ist wirklich zu billig.
Das ist Pimax.
Nein, also ich finde, der Preis, der da auf der rechten Seite da stand, hier 1669 bis 1791 US-Dollar, das ist wahrscheinlich ein angemessener Preis. Ja. Das ist nicht überteuert für ein Headset in dieser Leistungsklasse, sag ich mal.
Ja, aber ist ja schön, dann werden wir das Headset ja schon in 2 Monaten sehen und vielleicht denkt Pimax ja an dich, Stefan.
Da müssen noch ganz viele Abonnenten auf meinem Kanal dazu kommen, dass Pimax ja auch denkt, dass es lohnt sich auch, das dem VR-Komplizen zu schicken. Ja, also abonniert schön mal meinen Kanal.
Leute, ihr habt's gehört.
Genau. Da wenn oben ihr wollt, dass wir da ausführlich drüber sprechen und das testen.
Dann komme ich auch mal wieder sehr gerne zu dir.
Ja, ich würde mich freuen.
Cool. So, dann, wir haben aber noch eine dritte Brille im Bunde. Und das ist eine Brille, die sich da nennt Meganex Superlight 8K. Soll jetzt auch schon im ersten Quartal 2025 rauskommen. Und Meganex, ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten was sagt. Ich glaube, die Leute, die jetzt ein bisschen mehr in der VR-Bubble unterwegs sind, haben bestimmt davon schon mal was gehört. So, das war ein Unternehmen von, jetzt weiß nicht, Stefan, du hattest vorhin gesagt, von Panasonic. Ist das ein Tochterunternehmen oder ist das...
Ja, irgendwie Shiftall heißt die Firma, die Meganex 8K Superlight rausbringt und die gehören, ja, also die sind irgendwie mit Panasonic zusammen. Also Panasonic ist auf jeden Fall die übergeordnete Firma davon.
Also ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie so vor 2-3 Jahren oder so war die Brille irgendwie schon, also nicht genau die, aber eine Vorgängerbrille davon in aller Munde in der VR-Branche. Das war so eine ganz filigrane, so leicht runde, mit so einem ganz schmalen Rändern irgendwie, so eine PC-VR-Brille. Hatte damals so ein bisschen, ich glaube, der Nanny fand die immer so toll, so, weil die so ein bisschen vom Design her wie so eine Art Schweißerbrille aussah. Und das Witzige war, dass mit jeder weiteren Entwurfsiteration die Brille dann irgendwie immer so ein kleines bisschen ein Stückchen größer geworden ist und ein bisschen mehr dann noch so da dran hatte. Und dann war die gar nicht mehr so super smooth und sleeky, schmal und klein, sondern die wurde halt immer wieder so ein Stück größer. Wahrscheinlich, weil ja halt auch ein bisschen Hardware und so drin verbaut ist. Genau, und ja, irgendwie habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen, ob die jemals wirklich das Licht der Welt erblickt hat. Aber jetzt haben wir hier die Meganex Superlight 8K und möchte jemand von euch ein bisschen was dazu erzählen?
Ich kann es tun, aber ich will nicht hervorpreschen.
Also die Brille scheint ja so in der Theorie erstmal richtig was zu können. Wenn man sieht, so dass die Brille eben halt mit 4K-Displays ausgestattet sein soll, es sind Micro-OLED-Displays, die auch mit HDR-Unterstützung daherkommen, sollen zusammen 27 Millionen Pixel haben. Hey, wow, was ist das denn?
Das ist krass.
Vorhin habe ich noch als Highlight hervorgehoben, dass die Apple Vision Pro 23 Millionen Pixel hat und jetzt kommen die damit um die Ecke. Also Wahnsinn. Und auch das Gewicht von 185 Gramm, das ist ja ein Fliegengewicht, wenn man überlegt, dass eben halt die aktuellen Brillen wie Quest 3 und so irgendwie mit 500, 550 Gramm irgendwie daherkommen. Ja, automatische IPD-Einstellungen, Dioptrienanpassung. Also auf dem Papier hört sich das erstmal richtig toll an.
Total.
Ja.
Micro-OLED-Display, das ist richtig gut, glaube ich. Aber die hat tatsächlich weniger Pixel pro Auge als die Crystal Light Super.
Ach so.
Aber nicht viel weniger.
Ah, okay, ich glaube, bei 4K, da hat man natürlich in der Höhe nicht mehr ganz so viel, ne? Also wenn man jetzt von der 4K-Auflösung vom Fernseher ausgeht.
Ja. Eine Besonderheit ist auch noch, dass man die so hochflippen kann. Also du hast ja so was Ähnliches wie so ein Halo-Strap-Design. Also die liegt hier oben an der Stirn auf. Und dann kannst du die so hochflippen. Und dann kannst du was anderes machen und die dann wieder runterflippen. Und das ist wohl ganz ausgeklügelter Mechanismus. Und die soll ein fantastisches Bild abgeben. Die soll, also ich habe es natürlich auch nicht selber ausprobiert, aber es haben andere Leute ausprobiert und da höre ich durchaus begeisterte, sehr, sehr viel Begeisterung bei den Leuten, dass die nochmal ein schärferes Bild als die Apple Vision Pro haben soll. Wobei ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass man da noch so einen großen Unterschied sehen kann. Aber anscheinend ist es so.
Das kommt vielleicht ein bisschen auch auf das Field of View an, ne? Dazu habe ich jetzt nichts gelesen.
Hatten einen normalen Field of View. Ähnlich wie die Quest 3 oder wie die Pico 4 und so. Okay. Also es ist ein durchschnittliches Field of View. Ja. Allerdings ist es kein Standalone-Gerät. Also man braucht dafür, also es ist ein PCVR Headset mit DisplayPort und du brauchst eine Basisstation und extra Controller, sonst kann man das nicht benutzen.
Lighthouse Basisstation.
Genau.
Oh. Also wenn du eine hast, dann komme ich rum, um das zu testen.
Ich habe weder Lighthouse.
Da könnte ich mich mal an.
Lighthouse stirbt auch nie aus, oder?
Hey, ich hätte es ja gerne hier. Das ist voll geil. Ja. Ja, aber ja. Mein, wenn man so viel Geld für ein Headset ausgibt, dann kann man sich doch auch eine Lighthouse-Station und Controller leisten, oder? Also das Ding stimmt. Kostet 1.900 US-Dollar. Tatsächlich soll der Euro-Preis hier genauso sein wie der US-Dollar-Preis. Da kommt jetzt nicht noch ein Aufschlag drauf.
Ich habe ja jetzt die Quest 3 im Einsatz, ne? Aber ich glaube, meine Lighthouse-Boxen darf ich noch nicht abschrauben. Die müssen noch da dranbleiben.
Ich glaube auch. Du kannst sie mir geben. Dann, ich werde schon irgendwann noch ein Headset haben, was Lighthouse braucht.
Noch nicht.
Aber ich glaube, die soll, wann soll die rauskommen? Die kommt erstes Quartal 2025, also ganz bald. Ja, genau. Also die, genau. Die ist aber noch nicht in so super großen Stückzahlen verfügbar, weil die diese krassen Micro-OLED-Displays hat und die sind wohl schwierig herzustellen. Also die haben bei der Herstellung haben die einfach ganz viel Verschnitt sozusagen, was den Qualitätskriterien, diesen Gütekriterien einfach nicht entspricht. Und deswegen von diesen ganzen Displays, die hergestellt werden, sind nur eine ganz geringe Anzahl ausreichend gut, um da verbaut werden zu können. Deswegen ist die auch so teuer. Also das.
Also ich finde sie wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde das wirklich klasse. Ja. Ich finde diesen Hochklappmechanismus ein bisschen klapprig aktuell. Ich habe ja auch schon ein Video gesehen davon. Aber die Brille selber finde ich super cool. Auch, dass man den Dioptrienabstand einstellen kann. Ja, dass man diese, dass man als Brillenträger da bis 0,7, minus 0,7 Dioptrien kannst du drehen. Ja,
das deckt alles, schon alles,
den normalen Nutzer ab. Das ist toll.
Alles im Gebrauch sogar. Ne? Also du brauchst es nicht absetzen. Du kannst alles beim Benutzen, kannst es einstellen.
Das ist wirklich Wahnsinn. Cool. Ich denke mal, meine Frau, die ist Brillenträgerin. Ne? Und da tut mir immer leid. Das immer, die braucht unbedingt die Brille.
Sollen wir die einmal ganz kurz angucken für die Zuschauer, sehen wollen? Die Frau, sollen wir deine Frau mal eben kurz einblenden? Ich bin hier noch in dem Bildschirm drin.
Die Linke, natürlich.
Die, ach so.
Ja. Mit ihrer Quest 3, die sie bekommen hat zu Weihnachten letztes Jahr.
Hier ist so viel Werbung, ne?
Ja, die sieht wirklich total schlank aus. Ist im Prinzip so wie so Brillenbügel dickere, die halt nach von vorne nach hinten eben halt gehen. Und an der Vorderseite ist dann im Prinzip dann nicht auf gleicher Höhe, sondern eben halt so ein bisschen da drunter. dann dieser Visor, so nenne ich das jetzt einfach mal, so diese Headset-Einheit, die im Prinzip dann aber auch nur so ganz schlank, so gerade eben dann im Prinzip wie so ein, ich erinnere mich gerade wie in so einem Sonnenstudio oder so eine Schutzbrille dann davor gesetzt, wo total komprimiert klein da diese Bildschirme halt drin sein müssen. Ich frage mich gerade, wo irgendwie der Akku irgendwo noch sitzen wird, aber ist ja wahrscheinlich
brauchst
dann...
Brauchst ja nicht, brauchst keinen
genau, Akku. Genau, wollte gerade sagen, ist ja dann gespeist von einer externen Quelle, ne, über einen externen Rechner. Ja, sieht auf jeden Fall echt spannend aus.
Ja, ich frage
mich gerade irgendwie, ob diese seitlichen Bügel irgendwie dann noch hinter den Kopf dann rumgehen oder...
So klar.
Oder wenn die dann irgendwie...
Ja, die gehen hinten rum, ja, die wird, genau, das wird ein... Das ist ein Gummiband da oben, man sieht da ja. Sogar eine kleine Lasche noch da oben dran hängen. Ja, die soll aber sehr bequem sein. Also das bequemste Headstrap, was von Werk aus direkt dabei ist. Also durchaus Zufriedenheit bei den Personen, die es ausprobiert haben. Ja. Also ich weiß, dass der Sebastian von MRTV das ausprobiert hat und die Tetiana hier von Disco VR und die fanden das ganz, ganz bequem.
Doch schon so ein bisschen ähnlich wie die Big Screen Beyond, ne?
Ja, wobei Big Screen Beyond da nicht rankommt.
Big Screen ja, aber ich Beyond, sag mal so von dem Format her, so von der Größe.
Ja, von der.
Geht da schon so das in die Richtung, ne? Damit
auf jeden Fall.
Vielleicht noch am ehesten vorstellen kann. Für die Leute, die jetzt gerade nur zuhören und nicht zugucken.
Ja, wichtig ist für mich nur, dass wenn ich durch ein Schlagloch fahre, dass es mir nicht die Brille vom Kopf weht.
Ich glaube, dass wenn ich schon irgendwie hinkriegen, dass das nicht so sein wird. Genau, und bei unserer Recherche jetzt hier im Vorfeld zu der Sendung haben wir ja dann nochmal geguckt, was es da vielleicht noch so rumzugeben würde. Und wir hatten gesehen, es wird zwar viel geredet über eine Apple Vision Lite, also eine Nachfolge oder ein kostengünstiges Gerät, so was von der Apple Vision Pro dann eben halt noch kommen könnte. Aber das ist auch zu viel Zukunftsmusik, als dass wir da hier seriös drüber sprechen könnten. Genauso wie auch über das Project Deckard, also von die Valve Index 2 sozusagen. Wo ich mir auch wieder die Frage stelle, wird das Ding auch noch Lighthouse-Tracker haben oder nicht brauchen? Wir werden sehen. Aber wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht mehr dieses Jahr. Oder vielleicht später. Genau, und von wem wir sehr, sehr wahrscheinlich, weil bisher auch noch nicht wirklich was in der Gerüchteküche ist, von wem wir da auch dieses Jahr wohl keine neue Brille sehen werden, ist jetzt eben halt von Pico oder von Meta. Die haben halt ihre Brillen jetzt erst im letzten Jahr 2024 rausgebracht. Also da ist für 2025 wahrscheinlich gerade nichts mehr im Köcher drin. Genau, aber es gibt andere Geräte, keine VR-Brillen, sondern es tut sich ja eine neue Kategorie auf, nämlich die Smart Glasses. Und da gibt es durchaus, was eben halt für 2025 dann schon angekündigt ist, was rauskommen wird. Und da haben wir wieder altbekannte Hersteller dabei. Also ich mag einer von euch sich da eins von den beiden Geräten, die wir da ins Auge gefasst haben, mal näher vorstellen?
Nö. eigentlich haben wir da auch gar keine Zeit mehr. Muss ich gerade mal so reingrätschen.
Ja, wir sind wirklich schon ziemlich weit fortgeschritten hier.
Ja.
Wir müssen uns kurz halten.
Schneiden wir es vielleicht einfach nur mal kurz an. Wir hatten ja auch in einer der letzten Spezialfolgen des VR-Podcasts mal angerissen, die Ray-Ban Metaglasses. Das war bei der letzten MetaConnect, worüber wir gesprochen hatten. Und zwar wird aber dieses Jahr 2025 eben halt eine neue Generation rauskommen. Und zwar wird diese Generation sehr wahrscheinlich mit einem Display ausgestattet sein. Das war ja bislang eben halt bei den Brillen nicht, sondern dass die eben halt nur rein mit Audio funktioniert haben und mit eben halt mit Sprachfunktionen versehen waren. Aber jetzt soll eben halt wirklich mal ein Display reinkommen. Und ich glaube, das hebt eben halt diese Kategorie der Smart Glasses dann doch nochmal auf so ein neues Level einfach. Das erinnert mich so ein bisschen an die Google Glasses, die vor, oder Google Lens, nee, nicht Lens, Lens ist die Suchmaschine, ne? Google Glasses, die vor, keine Ahnung, boah, ist das schon 10 Jahre her oder so. Da habe ich mal einen Typen im Urlaub mal damit gesehen, den muss ich sofort direkt darauf ansprechen, irgendwie, der hatte sich das Ding dann irgendwie als aus den USA besorgt, total spannend. Ich würde sagen, ich schwinge gleich mal direkt rüber. Samsung hat sich gedacht, hey, was andere können, können wir auch. Und wir bringen jetzt nicht einfach nur ein Mixed Reality Headset demnächst raus, sondern die bringen auch noch solche Smart Glasses raus. Und die sollen sehr ähnlich werden wie die Ray-Ban Meta Glasses. Also von daher erwarten uns da in diesem Jahr gleich von zwei Herstellern spannende neue Produkte, was eben halt diese neue Produktkategorie der Smart Glasses dann abdecken wird. Ja.
In dem Zusammenhang könnte man auch noch sagen, X-Real macht oder tut einen momentan auch massivst mit Werbung bombardieren, gerade in diese Region der Brillen.
Okay.
Aber das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema dann. Das hatte ich mir für einen der weiteren Folgen mal aufgehoben.
Finde ich eine gute Idee. Schreib's mal mit auf die Themenliste, die wir hier so mitnehmen können. Genau. Und ich glaube, hardwaremäßig war das jetzt auch völlig ausreichend, was wir hier alles besprochen haben. Lasst uns doch mal schauen, was so uns zukunftsmäßig an Software hier noch erwarten wird. Da hatten wir ja gesagt, da hätten wir noch ein paar Titel. Und ja, wer mag, wer möchte, ich habe noch ein paar zur Auswahl.
Ich würde loslegen, wollte schon was vorbereiten, aber jetzt müsste gleich was kommen. Jawohl, da ist es doch, wenn der gute Handy was einblenden möchte. Und zwar...
Ich weiß es.
Wird es voraussichtlich im Mitte Januar das neue Assetto Corsa Evo geben. Zumindest im Early Access soll das released werden. Erstmal nur für PC VR und später vielleicht für PlayStation VR. Mal sehen. Ja, Assetto Corsa, ein sehr bekanntes Spiel. Eins der bekanntesten Spiele, möchte ich sagen. Das Urgestein von den Simulationen. Und ich fahre das alte Assetto Corsa bis heute noch sehr, sehr gerne. Es einfach gehört für mich zu den besten Simulationen, gerade was so die Physik betrifft. Und in Verbindung mit Motion Seats ist das einfach eine sehr gute Simulation. Ja, und das neue Evo sieht erstmal ganz gut aus. Es gibt noch nicht so viel Bildmaterial, muss ich sagen. Das wurde letztes war ja eine Sim-Racing-Messe, dann konnte man das schon mal anspielen. Und die ganzen Tester waren durchaus sehr positiv und überrascht für den Status, den das Spiel hat. Das ist schon sehr gut, sagen wir mal. Ja, und ich konnte das natürlich noch nicht testen. Ich hatte keine Zeit, zu dieser Messe zu fahren. Hätte ich gern gemacht, aber es hat leider nicht geklappt bei mir. Aber die Meinung von den Leuten, die ich kenne, die interessieren mich und die also da halte ich auch viel von und da vertraue ich auch, wenn die sagen, dass das schon ganz gut ist. Was ich dazu sagen kann, ist, es wird wieder Mod-Support geben. Das gab es beim alten Assetto Corsa Teil 1 schon mal. Jetzt bei den Nachfolger-Kompetitionen gibt es das nämlich nicht. Und das soll jetzt wieder kommen. Da freue ich mich sehr darüber. Nur gibt es da leider einen Kleinhaken. Und zwar wird dieser Mod-Support nur über den Entwickler laufen. Das heißt, der Entwickler prüft das und gibt das dann frei. Und dafür gibt es dann einen In-Game-Store. Und dort kann man die Mods bekommen. Ob die jetzt alle dann was kosten oder ob sie auch kostenlos sind, das weiß ich nicht. Aber das wird auf jeden Fall ein bisschen einschränken. Und dann kann es natürlich sein, dass, ich mache mal von vorne noch das Video, kann natürlich sein, dass da eben nicht so ein großes, breites Angebot geben wird, wie jetzt vielleicht auch so, was so Lizenzen betrifft, dass dann später dann nicht alles dann da sein wird, was man sich wünschen würde. Ja, dafür gibt es noch was Cooles zu erwähnen und zwar soll es jetzt nicht gleich zum Release im Januar, ein bisschen später, Mitte 25, soll es eine kleine Open World geben rund um der Nordschleife. Und zwar soll es 1500 Kilometer ringsrum um die Nordschleife, soll man frei im Straßenverkehr fahren können. Und dort gibt es dann wie so eine Art kleine Mission, so die man machen kann, Rennen und so richtig so Open World-mäßig. Da gibt es auch so Gebäude, wo man hinfahren kann, da kann man sich dort Autos leihen und kann man mit denen dann rumherfahren und so. Das klingt sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall ein Next Level in Simulation. Weil sowas hatten wir ja schon. So Open-World-Rennsachen gibt es ja schon in verschiedenen Spielen, aber es waren immer Arcade-mäßige Spiele. Und jetzt wird das erste Mal eine richtige Simulation sein mit der Simulationsfahrphysik und das noch in Open-World. Also da freue ich mich besonders wirklich drauf auf die ganze Sache. Ja, mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall ist es mein kleines Highlight für dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, sieht total spannend aus. Wie alt ist das erste Assetto Corsa? Das ist bestimmt schon 10 Jahre alt, oder?
Kann ich nicht sagen, aber es kommt hin. Es kommt hin.
Also, wo Zeit, dass jetzt ein neuer Teil kommt.
Ja. Also Assetto Corsa gehört mit zu den ersten Simulationen, die ich tatsächlich gemacht habe. bis heute. Project Cars war, glaube ich, das allererste und dann kam, glaube ich, auch schon Assetto Corsa.
Aber der kuratierte Mod-Store, also, ja, weiß nicht, kann Fluch und Segen sein, ne? Also, man wird wohl damit rechnen können, dass da eben halt Qualität dann eingestellt ist. Aber ich glaube, die Mod-Szene von Assetto Corsa 1 lebt natürlich auch so von der freien Auswahl an Sachen, die man sich damit reinladen kann. Und ja, das wird wahrscheinlich dann an der Stelle dann leider nicht mehr ganz so frei sein. Da wird es wahrscheinlich die Quantität dann so ein bisschen einschränken.
Ja, das hat auch das Spiel am Leben gehalten, der Mod-Support, muss man ganz klar sagen.
Ja, ja, witzigerweise, es war ja letztens bei Steam im Angebot, also der erste Teil für ein ganz kleines Geld. Und ich habe mir das dann geholt, weil ich da irgendwie doch nochmal drauf Lust hatte. Und habe dann eben halt gesehen, also was mich eben halt auch dazu bewogen hat, das Game noch zu kaufen, war eben halt dieser Mod-Support, weil ich eben halt gesehen habe, so was für coole Mods eben halt gibt, auch welche, die eben halt die Grafik nochmal gut nach vorne pushen. Und da habe ich gedacht, ja, da hätte ich dann auch Lust drauf, so dass, ja, dann kriegt man eben halt nicht unbedingt nur ein 10 Jahre altes Spiel, sondern eben halt auch etwas, was eben halt weitergelebt hat, was weiterentwickelt worden ist, eben halt vielleicht nicht durch den Hersteller selber, aber eben halt durch die Mod-Szene.
Ja, es ist gut gealtert, muss ich sagen, dieses Spiel. Und dadurch, dass es halt noch für ältere Hardware geschrieben ist, ist es gerade in VR sehr performant. Ja, du kannst das ja hochdrehen ohne Ende, scharf stellen und das läuft immer noch flüssig.
Für meinen Rechner genau das Richtige.
Ganz im Gegensatz zum Nachfolger. Assetto Corsa Competizione ist in Unreal Engine entstanden und das ist für VR nicht gut. Wirklich nicht gut. Das ist sehr pixelig, sehr, sehr unperformant. Also das ist zu den Simulationen, die ich getestet habe, tatsächlich die unperformanteste, die schlechteste, was Grafik betrifft im VR.
Ja. Engine 5, Unreal Engine 5.
Oder? Ach, nee, die 4 ist das.
Ach so.
Die 4. Ach so. Und eine abgeänderte, ja. Also die haben sich die 4 damals genommen und haben die dann für Racing-Simulationen deutlich nochmal umgeschrieben. Also das ist keine reine Unreal Engine 4, soweit ich das weiß.
Ja, die Evo, habe ich jetzt gedacht.
Ah, nee, Evo ist tatsächlich wieder eine Eigenkreation. Darum hoffe ich ja darauf, dass Evo jetzt wieder an alte Tugenden anschließen wird. Ja. Natürlich zeitgemäß, ja. Aber trotzdem eine höhere Anforderung haben.
Okay. Ja, cool. Danke dir.
Gerne.
So, was haben wir als nächstes? Ich hätte noch ein Spiel, das heißt Human Within. Ein Spiel, was jetzt witzigerweise morgen am 9. Januar 2025 für die Quest 3 rauskommt. Und für den PC, für PC-VR ist, glaube ich, noch nicht weiter spezifiziert gewesen. Ich teile auch hier einmal meinen Bildschirm. Warte, falscher Link.
Klick, klick, klick. Nicht passiert. So. Wir sehen hier keinen geteilten Bildschirm.
Jetzt kann es losgehen. Ich mache mal groß. So, Human Within. Das, man sieht direkt, das sind real gedrehte Szenen, die in VR dann betrachtet werden können. Es ist im Prinzip ein interaktives Storytelling, was dort passiert. Mhm. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird, wo man an verschiedenen Stellen dann eben halt eingreifen kann, um die Geschichte in die eine oder andere Richtung eben halt wohl zu lenken. Das Spiel wird mehrere verschiedene Enden haben. Und das ist so etwas, was mich schon immer total begeistert hat. Also ich mochte total gerne diese Spiele von Quantic Dreams, wie zum Beispiel Heavy Rain oder Beyond Two Souls. Und das waren ja im Prinzip schon auch Spiele, die eben halt extrem vom Storytelling gelebt haben, die aber ziemlich, man muss schon sagen, irgendwo schon geradlinig waren, aber auch irgendwo immer mal wieder hier oder da die Möglichkeit bot, mal links oder rechts zu entscheiden und dann die Geschichte auch in verschiedenen Enden enden zu lassen. Geiler Satz. Es ist halt nicht so, dass man jetzt nur diese real gedrehten Szenen eben halt sieht, sondern es gibt eben halt auch noch 3D-Szenen, die mit reingespielt werden, wo man dann mehr drin interagieren kann. Und das ist im Prinzip so ein Mix eben halt aus diesen ganzen Szenen, wo im Prinzip dann die Geschichte dann fortlaufend mit erzählt werden. Und ich fand das total spannend. Also ich weiß, ich glaube, dass die Teilung können wir jetzt hier einmal kurz auch rausnehmen. Die das ist eben halt ein Genre, was nicht jeder toll findet. Ist mir schon klar. Es gab schon, ich glaube, seitdem es, insbesondere wo CD-Spiele eben halt aufkamen, wo man eben halt die Möglichkeit hatte, den Speicherplatz hatte, eben halt Filmszenen in Spiele einzubauen, ist dieses Genre immer, geboren worden und eben halt aufgekommen. Jetzt versagt mir gerade die Stimme. Ich muss mal ganz kurz Pause machen.
Ja, kein Problem. Also ich kann ja mal übernehmen. Und zwar finde ich das sowas immer ganz doll, ja, so eine Spiele. Aber da steht und fällt tatsächlich, wie sie es umgesetzt haben, ja. Also ich finde, wenn du jetzt wirklich so eine Szene hast, wo du 3D hast und du kannst selber noch ein bisschen was machen, dann finde ich es klasse. Aber wenn das jetzt nur ein Film ist, wo du nur rumherklickst, dann frage ich mich bei so einem Spiele manchmal, würde ich nicht lieber einen Film gucken, dann, bevor ich das mache. Aber VR macht ja dann einen neuen Schritt und macht das Ganze noch räumlich und so, ja. Das ist natürlich nicht schlecht. So, Sie sind
ja dran, ja. Danke. Ja, das ist natürlich klar, dass wenn wir abwarten müssen, wie das Spiel dann auch tatsächlich dann umgesetzt ist, so, aber es war so mit eines der Spiele, wo ich mir jetzt in der Vorbereitung so die Trailer angeguckt habe, wo ich dachte so, hey, cool, so hatten wir es im Prinzip eigentlich bislang noch nicht. Also mir ist jetzt noch gerade kein Spiel bekannt, was jetzt so ähnlich oder ja, so ähnlich ist. Deswegen hat mich das total angesprochen und ich hoffe natürlich, dass es eben eine gute erzählte Geschichte ist, dass es eben halt gute interaktive Szenen gibt, weil auch ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt, 5 Stunden Film anzugucken und einfach nur Szene für Szene eben halt, die einfach nur anzuschauen und nur Pseudo-Entscheidungen treffen zu können oder so, da erhoffe ich mir natürlich auch, dass die doch mehr Auswirkungen haben. Ich meine, gut, es wird, wie gesagt, wahrscheinlich nicht 50 verschiedene Enden haben. Das ist ja meistens dann so, weil so viel Filmmaterial, was dann zu drehen wäre, so, das ist dann wahrscheinlich der Aufwand nicht wert. Und bei den 17 oder 18 Euro, die das Spiel kostet, was ich erstmal total günstig finde, glaube ich, werden wir da jetzt auch eben halt nicht ein episches Spiel da eben halt haben, was einen riesen Umfang schätzungsweise haben wird. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, für den Preis würde ich das...
Verdächtig günstig, finde ich.
Ja, das könnte auch voll der Flop werden so und das Spiel ist total die Niete irgendwie. Ich meine, gab es ja leider in der Vergangenheit auch zu oft so, dass eben halt diese interaktiven Filme jetzt nicht so der Burner waren. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Genau, das wollte ich euch gerne vorstellen.
Du glaubst aber schon, dass das mehr ein interaktiver Film wird. Also, oder weiß man, wo, in welche Richtung das geht? Das
naja, ist, also ich, wenn
Adventure,
ich jetzt
mal Point-and-Click-Adventure-mäßig, da gab es ja auch in der Vergangenheit mal Spiele, die tatsächlich komplett dann auch als Realfilm-Szenen vorlagen, wo man dann auch noch Aufgaben und Rätsel lösen musste innerhalb der Szenen dann.
Ja, also ich kann mir vorstellen, so man wird bestimmt eine Filmszene dann irgendwie sehen, dann gibt es bestimmt irgendeinen Punkt, so wo man eben halt ins das Interaktive dann eben halt reingeht, so weiß nicht, das war jetzt gerade auch zwischendurch kurz zu sehen, wo man anscheinend dann irgendwie so ein Videomaterial hat, wo man eine Figur irgendwie erkennt und das Gesicht irgendwie und dann einen Abgleich dazu macht, so zu einer Person, die man vielleicht auf einer Karteikarte irgendwie gesehen hat. Und ich schätze mal so, dann wird man eben halt, dann bis man eben halt diese wo das Spiel eben halt einen hinführen möchte, bis man das dann gelöst hat, so, und dann geht eben halt die Szene dann weiter. Also denke, es wird wahrscheinlich auch nicht zu schwierig werden. Das ist ja meistens bei den Spielen auch so.
Kennt ihr das Spiel Urban Runner?
Das ist ja, da habe ich auch gerade dran gedacht.
Das kenne ich gar nicht.
Das war schwer, weil du machst das nicht nur, du hast einmal Rätsel gehabt, ne? Also richtig Puzzle, und dann hattest du auch noch zeitbasierte Sachen. Du konntest nicht so lange an einem Platz stehen bleiben. Du hast immer irgendwo hingeklickt, da ist wie so ein Video abgespielt, wo du hingegangen bist dann quasi. So praktisch so eine richtig so eine Kamera gefilmt. Und von dort aus, von dem Punkt, das ist wie Google Street View, müsst ihr euch vorstellen. Ja. Und hast du wieder auf irgendwo hingeklickt und dann bist du wieder da per Video irgendwo ins nächste Zimmer gegangen. Und dann hast du manchmal auch Verfolger gehabt, musst du immer weglaufen vor denen und so, um Rätsel lösen.
Ja, dann lief so ein Timer ab und dann.
Ja, das war richtig
schön. Kam da das gute oder schlechte Video? Ja,
das ich musste cool. Gerade da an die...
War, glaube ich, auch auf 4 CDs damals oder 5.
Oh, krass.
Das war immer wechseln.
Ich musste gerade an die Philips CDI-Konsole denken. Kennt ihr die?
Ja.
Die hatte doch auch so CDs mit so interaktiven Filmen und so. Mhm. Also, sind doch damit groß
gewesen. Das Golfspielen auf dem CD-Player war klasse. Mit echten Szenen.
Ich hätte mir das Ding damals beinahe fast gekauft. Ist dann doch der Sega Saturn geworden.
Ja. Naja, aber was haben wir denn noch?
Das ist ein Flop. Noch ein Spiel.
Ja, wir haben
noch zwei, der bessere Flop.
Ja. Wir haben noch Spiele.
Das eine Spiel.
Zwei noch Spiele, ja.
Ist ja jetzt schon seit 3 Wochen erschienen, wenn der Podcast rauskommt, habe ich gerade gesehen.
Ach, welches? Alien
Rogue Incursion soll ja schon.
Das komme ich mir jetzt mal schnell.
Kommen. Und da bin ich ja super gespannt drauf.
Wie das wird.
Ja, wir können ja sagen, wir haben jetzt noch nicht den 19.12., aber nächste Woche.
Und, Alien Rouge Incursion. Ja, das kommt genau. Auf die Quest erst im Februar raus, ne?
Ist das so?
Ja.
Ja.
Du hast ja eine PS4 2, da kannst du es jetzt schon spielen, ja.
Können wir vielleicht im Rückblick in Folge 2 drüber sprechen, wie es war.
13. Februar für die Quest, weil ich hatte jetzt gerade eine Info, dass es für alle Systeme am 19. kommt, aber dann ist das veraltet.
Werden wir sehen.
Naja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Alter Alien-Filme-Fan.
Ja, ich werde das definitiv auch spielen. Das wird so ein Spiel sein, wo ich mir die Zeit nehme.
Zumindest der ersten Alien-Filme. Und das soll ja die Stimmung der alten Filme einfangen, habe ich gelesen. Und ich habe auch Alien Isolation zwar ohne VR gespielt, das hat mir schon gereicht. Das wurde ja dann später am PC, kann man es, glaube ich, mittlerweile per Mod auch mit VR spielen.
Mit Mod durchgespielt.
Das stelle ich mir, ich habe mich noch nicht getraut, ich würde gerne mal reingucken, aber das stelle ich mir.
Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Triple A in VR immer wieder ein
Highlight. Stelle ich mir die Stimmung schon heftig vor. Das war ja ohne VR und schon.
Ich muss auch leider sagen, wenn ich die Trailer sehe von Incursion, ja, von dem neuen, sieht es schlechter aus als Isolation mit VR-Mod. Leider.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Aber es sieht gut aus. Also ich bin noch.
Ja, das ist ja auch wieder so ein. Ist das nicht auch wieder so ein bisschen so leichte Comic? Grafik.
Nö.
Was ich da gesehen habe, nee? Oder sieht das nur auf der Quest-Version so aus?
Ja. Die Quest-Version sieht komikhafter aus, leider.
Wenn du mal den Bildschirm von mir freigibst, dann können wir auch was sehen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat, wo ich dann vielleicht sogar die PlayStation VR 2-Version bevorzugen würde.
Ja, mit dem Dunkeln. Sieht bestimmt schön aus. Schöne Kontraste.
Ja, kommt tatsächlich immer aufs Spiel an, ja. In Mockerboard Minigolf, ja, da ist es unerheblich. Auf welchem Gerät man das spielt, aber bei so einem realistischen Grafiken, dann hast du immer mehr von Leistung, von Hardware mit Leistung.
Aber es spielt auch viel im Dunkeln. Ne? Ich glaube, dass das einfach da gut zur PlayStation VR 2 passt, das Spiel.
Mhm, ja, hast du recht. OLED, ja.
Hoffentlich spielt das viel im Dunkeln. Ich will ja nicht sichtbar sein für das Alien, ne? Das ist.
Wow. jetzt schon Gänsehaut.
Wobei die hören und riechen einen ja, ne? Ist egal, ob hell oder dunkel. Also da sieht auf jeden Fall spannend aus, der Trailer.
Vielversprechend.
Kommt dann auch so ein Alien aus seinem eigenen Bauch rausgeschossen, wenn man dann versagt?
Vielleicht gibt es da ja auch eine Szene. In erster Linie kommt das Alien wahrscheinlich aus irgendeinem Lüftungsschacht rausgeschossen und frisst dich einfach.
Also das Spiel wird definitiv auch von guter Grafik leben und die Atmosphäre nach vorne bringen.
Ja, und Sound. Kann ich nur sagen. Ja. Von Isolation kann ich echt sagen, dieser Scanner-Sound, herrlich, herrlich. Und wenn die Androiden kommen, mit dir sprechen, haut einen weg.
Aber das Spiel ist nicht in Wirklichkeit so ruckelig, wie jetzt gerade dieses Video abgespielt wird, ne? Das
auf meinem Rechner schon.
Hier sieht es sehr ruckelig aus.
Ja, schade, aber.
Komisch bei mir.
Oh, jetzt hat man richtig Zeit, das zu genießen. Okay. Ja, also ich freue mich sehr auf dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird ein kleines Highlight jetzt am Anfang des Jahres.
Definitiv. Also ich werde es direkt ausprobieren.
Aber ich leider an diesem
wahrscheinlich Stunde, schon nächste Woche.
Ein bisschen oder länger warten.
Vor 3 Wochen.
Zurück in die Zukunft.
Ja, das
von den ganzen Zeitreisen werde ich ganz verrückt. Ja.
Oh Mann. 2 Titel haben wir noch hier auf der Liste, die 2 markiert Titel sind.
Ja. Ein Spiel, wo glaube Hanni was zu sagen hat, ja.
Ja, das ist ein weiterer Titel, auf den ich mich freue und der, glaube ich, erstmal ist der PlayStation VR 2 exklusiv oder kommt es auch
für welcher PC? Denn?
Weiß ich nicht. Hitman World of Assassination. Das war ja so enttäuschend, dass die Quest-Version von Hitman ja so enttäuschend war. Habe ich auch, nachdem ich die schlechten Kritiken gelesen habe, mir gar nicht weiter angeguckt, nicht gekauft, nicht gespielt. Soll ja wirklich nicht gut sein. Dann gab es ja schon mal Hitman für die PlayStation VR 1. Das habe ich damals mal angefangen. Das war ja dann auch das normale Hitman. Was war es? War es damals 1 oder Hitman 2 war es, glaube ich? Nee, oder war es schon Hitman 3? Das hat mich auch so enttäuscht mit den Move-Controllern. Das, da ist auch kein Spaß aufgekommen. Aber jetzt habe ich alle Hoffnung, dass der neue Teil, beziehungsweise ist ja eigentlich der alte Teil, umfasst ja die Spiele, also die World of Assassination Trilogie, also Hitman, Hitman 2, Hitman 3 aus der neuen Serie ab 2016. Und da soll ja alles besser werden. Und da habe ich doch große Hoffnung, weil ich die Hitman-Spiele doch sehr schätze, die alten und auch die neuen, und immer gerne gespielt habe, am Bildschirm zumindest. Und da eine richtig coole VR-Umsetzung mit den Motion-Controllern, mit den getrackten Controllern und ja, am besten alle Features der PlayStation VR 2 ausgenutzt, Eye-Tracking und was man sich da alles vorstellt. Head Rumble. Da freue ich mich drauf. Und die Tatsache, dass es ja von Mitte Dezember auch auf Mitte März verschoben wurde, lässt hoffen, dass sie sich vielleicht auch noch ein bisschen Mühe geben jetzt, bevor es rauskommt und nicht es einfach auf den Markt schmeißen, weil das schnelle Geld erhoffen. Und hoffentlich haben sie aus den Fehlern, die sie gemacht haben mit der Quest 3-Version, gelernt.
Ja, das ist wirklich nur zu hoffen, ne? Der letzte Teil war ja nun wirklich nicht so dolle. Ja, ich weiß gar nicht, ob das von denselben Entwicklern ist. Hoffentlich nicht.
Müsste eigentlich, ja. Oder? Ja, vielleicht haben sie auch sich irgendein ein Studio
Studio. Genau. Das hier ist auf jeden Fall von IO Interactive.
Genau.
So, dann haben wir noch ein letztes. Komm.
Jawohl. Und zwar, da habe ich schon ein Video vorbereitet. Wenn der
du hast das vorbereitet, das Video.
Das finde ich gut.
Und zwar handelt es sich um das tolle Spiel Wanderer Fragments of Fate. Das ist Nachfolger vom ersten Teil, oder? Ich weiß es nicht so wirklich, was es sein soll. Auf jeden Fall ist es ein neues Wanderer-Spiel. Soll 2025 rauskommen. Genaues Datum konnte ich persönlich nicht finden. Und wir haben ein gemeinsames Dokument, wo drin steht, dass es auf MetaQuest und PSVR 2 released wird. Aber ich habe schon mal geschaut, auch auf Steam steht bald verfügbar. Also ich weiß jetzt nicht, was bald nun bedeutet. Aber definitiv soll es auch auf Steam kommen. Und Wanderer, das ist so ein, wir haben es ja gerade schon gesagt, Puzzlespiel ist es hier auch, wo man praktisch eine Story durchspielt und auf dem Weg des Spiels immer wieder Rätsel zu lösen hat. So ein bisschen Myst-mäßig, das wird ja den meisten sowas sagen. Und es hat auch verschiedene Szenarien. Man wechselt davon, wie man es gerade hier auf dem Video sieht, von Inka-Tempeln auf den anderen Planeten. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber also auf jeden Fall, was der Trailer sagt, ist, kann man ja verpetzen. Also man kommt auch in Schneelandschaften rein und alles, was man sich nur vorstellen kann. Und ja, und auf dem Weg löst man Rätsel auf, ich möchte schon sagen, für VR-Verhältnisse auf AAA-Niveau. Ja,
cool.
Da gut aus. Kann man schon so sagen. Da kommen wir schon so hin. Also manche Szenen sind wirklich fast schon auf Half-Life Alyx-Niveau. Und auch funktioniert es auch wirklich gut, performant. Also vom ersten, ich kann jetzt nur vom ersten Teil sprechen und dann schlussfolgere ich mal auch auf den zweiten, dass es wirklich gut poliert ist, dieses Spiel.
Ja. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Aber da muss man sich Zeit für nehmen.
Ja. Das ist so ein Spiel, wo man ein bisschen resistent sein muss, wenn man nicht gleich weiterkommt. Ja, das ist wirklich ein Spiel, wo du nachdenken musst, kombinieren musst. Und ich habe da ja eins, ich muss es gestehen, nicht durchgespielt. Ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt, aber das liegt einfach mehr daran, dass ich einfach mir nicht die Zeit genommen habe. Das Spiel ist wirklich toll. Ja,
also. Aber wie geil ist das denn gemacht? Du musst da woanders hingehen und dir deine Waffe fertig bauen und dann wieder zurückreisen und dann mit der Waffe jemanden killen. Wie geil ist das denn? Ne?
Ausgeklügelte Technik. Du kannst dich praktisch in verschiedene Welten teleportieren und dann die Rätsel, die sind abhängig voneinander. Du kannst an der einen Rätsel nur weiterkommen, wenn du in der anderen Welt was vorher gelöst hast, sozusagen. Ja. Und dann reist du an verschiedene Punkte. Ich weiß nicht, ob es auch mit Zeit ist, das weiß ich nicht gesagt.
Cool.
Aber auf jeden Fall verschiedene Zeitstempel. Ja. Jo, das ist es.
Cool. Ja, sieht wirklich total spannend aus. Vielleicht auch etwas frischerer Wind hier nochmal in dem VR-Spielebereich. Ja, super. Genau, das waren unsere fünf Spiele, die wir euch auf jeden Fall etwas näher ans Herz legen wollten, mal näher präsentieren wollten. Es gibt natürlich total viele andere Spiele, die jetzt auch noch irgendwie rauskommen sollten oder noch kommen werden. Da sind zum Beispiel, weiß nicht, Beyond Blue nochmal eine Tauchsimulation war noch dabei. Ein neues Spiel von Five Nights at Freddy's zum Beispiel. Wer da drauf steht, so wird da bestimmt auch seinen Spaß mit haben. Was ich auch noch im Vorfeld gesehen habe, war Requisition VR. Das ist so ein Weapon-Crafting-Zombie-Shooter. Gut, ist vielleicht der 50. Zombie-Shooter in VR wieder, aber das Weapon-Crafting, das sah irgendwie total spannend aus, so. Oder Modern Naval Warfare habe ich noch gesehen, so eine U-Boot-Simulation, die was für PC VR rauskommt. So, das ist, hat schon ziemlich ansprechende Grafik, fand ich. So ist vielleicht auch für den einen oder anderen noch was. Oder Aces of Thunder, eine bekannte.
Da werde ich auf jeden Fall mal was zu sagen, wenn es raus ist. Da werde ich mich mit beschäftigen.
Ja. Aces of Thunder, ja, cool.
Aces of Thunder kennt man ja eigentlich. Das ist halt zwar. Sie schreiben irgendwie Flugsimulationen, ist aber doch eher arcade-lastig oder arcadig. Das ist eben halt für die ja vielleicht nicht ganz den höchsten Realismus immer haben müssen, sondern einfach ein bisschen mehr Spaß beim Fliegen haben wollen.
Ja, das wird sowas Art Star Wars Squadrons bloß im Zweiten Weltkrieg sein.
Mhm. Ja. Genau.
Oh, oder Star Wars Squadrons.
Ja, Pirates VR, ein Piratenspiel in VR ist doch bestimmt auch noch ganz toll. Oder mein persönliches Highlight, was ich noch gefunden habe, war Timo Boll VR Table Tennis. Da freuen wir uns auch alle drauf, wenn das im Februar rauskommt. Ich würde sagen, packen wir es für heute. War eine schöne Runde mit euch. Total viel Spannendes gehört, was uns für 2025 erwarten wird. Und werden im Februar mit einer neuen Folge, unsere Folge 2, dann wieder kommen. Und am ersten Mittwoch. Ich guck mal ganz kurz auf den Kalender hier.
Der 5. Februar.
Der 5. Februar. Könnt ihr euch schon mal dick und rot in den Kalender anstreichen. Zwischendurch kommt bestimmt auch noch eine Folge vom VR-Podcast mit Hanni und Nanni. Und der Stefan wird garantiert auf seinem Kanal, den VR-Komplizen, auch noch das ein andere Video für euch bereithalten. Den Podcast hier werdet ihr eben halt im Audioformat bei Hanni und Nanni auf seinem VR-Podcast eben halt mit runterladen können oder eben halt streamen. Ich weiß nicht, was der Hanni da jetzt genau vorbereitet. Hast du da schon eine Idee?
Ja, bei uns ist alles.
Unterseite? Ich glaube, du wolltest eine Unterseite machen.
Bei uns ist alles wie gehabt.
Alles wie gehabt.
Aber ich kann ja leider keinen Unterfeed machen. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen, die Folgen tauchen ganz normal unter VR-Podcast auf, in eurem Podcatcher, auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Und genau. Wie das mit der Internetseite wird, das ist ein anderes Thema, aber es ist ja zweitrangig.
Genau. Ihr erkennt auf jeden Fall diesen Podcast am XA, Extended Reality. Wir sind die Zukunft und und an der Folgennummer, da sind wir nämlich bei einstellig erst, aber das wird sich ganz schnell ganz nach oben gehen. Genau, und beim Stefan sind wir dann auch mit in seinem YouTube-Kanal. Da wird er sich bestimmt auch noch was Spannendes überlegen, wie das da schön präsent immer zu sehen ist, damit wir viele neue Zuschauer auch gewinnen, die sich diesen Podcast hier anhören. Und ich bedanke mich bei euch allen zusammen. Eine schöne Runde mit euch.
Das danke ich zurück. Danke für deine Moderation.
Ich würde sagen, danke auch. Jeder hat noch einen Abschlusssatz, würde ich sagen. Fangen wir mal bei da. Hanni, da fangen wir mal an.
Bei mir?
Ja. Ja. Sag du noch was.
Genau.
Schwierig irgendwie.
Für die Hörer, alle zeigen jetzt wild auf irgendwen. war schön mit euch. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf das Jahr 2025. Hoffe, dass ich alle diese schönen dann auch spielen werde, von Anfang bis zum Ende. Ja. Freue mich auch auf weitere schöne Folgen Podcast mit. Danke an euch und danke an die Zuhörer. Bis zum 5. Februar. Nein, wir hören uns ja vorher noch. Also bis Nächste Woche.
Zeig doch mal auf den nächsten.
So wie Flaschen drehen.
Irgendwo da oben.
Nicht. Ja, ich bleib eigentlich bloß, mich nochmal zu bedanken bei euch für das tolle Gespräch. Und ich werde so lange den Podcast erhalten bleiben, bis ich bei Alien wahrscheinlich vor Angst gestorben bin. Dann seid ihr bloß noch zu viert. Ja, das war's für mich. Erstmal, ich sag schon mal Tschüsschen.
Ich glaube, der Nanni ist dran.
Ja, ich darf mich auch von dieser illustren Runde verabschieden. Ich bin überrascht, wie schnell die 3 Wochen Urlaub rumgegangen sind und hoffe, der Rest von 2025 geht nicht so schnell rum. Aber ich bin genauso gespannt wie ihr auf das, was da gerade headsetmäßig bzw. technisch kommen wird und freue mich definitiv auf die nächsten Folgen mit euch und natürlich auch mit dir, auch Hanni.
Danke. Du musst ja zeigen.
Dann ich über dem Jan. Ja, wir haben ja echt nur 30 Minuten überzogen. Haben ja eigentlich eine Stunde uns vorgenommen, aber ich finde, wir haben sie gut gefüllt. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich total auf die nächste Folge und ich bin gespannt, wenn die ganzen Sachen dann da sind, die wir jetzt so prognostiziert haben und besprochen haben, ja, wie die dann einschlagen werden. Ja, bleibt spannend.
Cool, super. Und wenn euch da draußen das auch so schön gefallen hat wie uns jetzt hier, dann würde ich sagen, lasst uns euch ein Like da, schreibt uns was Nettes in die Kommentare, empfehlt uns weiter und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.